Hallo, hier ist Alice. Ich muss euch etwas sagen. Nach 37 Folgen Feuer und Brot haben Maxi und ich keinen Bock mehr, wir hören auf. Nee, Spaß. Oh Gott, das wäre mega traurig. Nein, wir haben noch Bock, aber wir haben einfach keine Zeit. Nach 37 Monaten, das erste Mal, haben wir keine Zeit gefunden, um eine neue Folge aufzunehmen. Es tut uns sehr leid. Wie gesagt, ich tippe mir hier die Finger wund an meinem Buch und Maxi spricht alle möglichen Serien und Hörbücher. Die ist bis spät nachts immer im Studio. Und deshalb haben wir einfach keine Zeit gehabt. Das hat nicht geklappt. Aber das Gute ist ja, dass wir mittlerweile ein kleines Archiv haben, aus dem wir schöpfen können. Und deshalb bieten wir euch heute eine Wiederholung an. Eine Sommerfolge passend zum unglaublichen Wetter, das wir gerade haben. Dazu finden wir, passt unser Spaziergang durch Köln, der mittlerweile schon 2 Jahre zurückliegt. Und vielleicht wollt ihr euch den einfach mal anhören. Nochmal. Also, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören und melden uns im Juli wieder mit freshem Content. Und bis dahin sage ich bye.
Über ein Jahr habe ich euch.
Ja, wirklich.
Sicher. Das kann gut sein.
Wir sind echt nicht mehr oft hier gewesen.
Ja, ich war eh mit der Zeit gar nicht mehr
klar. Ist das dieses Jahr?
Das ist wirklich so verrückte Sache.
Ja, Hauptsache, man erkennt sich wieder.
Genau.
Genau. Schönen Tag für bekannte dich. Gesichter zu sehen.
Genau. Tschüss.
Ciao.
Hi. Immer noch da, verrückt. Ne?
Ja.
Okay.
Manche Dinge ändern sich.
Nee. Starten wir einfach, ne?
Ich glaube schon.
Ist ja verrückt. Hello. Hello. Ja.
Okay, wir fangen jetzt an.
Hallo.
Hallo.
Hier sind Feuer und Brot. Wir begrüßen euch zu unserer Folge 5.
Eine ganz spezielle Folge, weil wir nicht in Berlin sind, auch nicht in München.
Sondern, Trommelwirbel, wir befinden uns in unserer lieben Heimatstadt Köln und haben uns jetzt hier getroffen zu einem kleinen Spaziergang, zu dem wir euch heute mitnehmen wollen. Und wir hoffen, ihr habt Lust darauf. Wir werden ein paar Orte abschreiten, die für uns wichtig sind und uns ein bisschen über Heimat unterhalten und was das so für uns bedeutet. Wo sind wir denn jetzt gerade eigentlich?
Wir sind jetzt im Agnesviertel, ganz genau an der Agneskirche. Und hier haben wir uns, das hier ist eigentlich, heißt der Neusser Platz, aber ich glaube, niemand nennt ihn wirklich so.
Nee, alle sagen Agnesplatz. Und wir stehen hier vom Pico Coffee und hier haben wir uns sehr, sehr, sehr oft getroffen, weil meine Eltern hier um die Ecke wohnen und das ist immer so ein bisschen unser Treffpunkt gewesen, als wir dann auch schon in die Weltgeschichte ausgezogen waren. Und immer wenn wir in der Heimat sind, sind wir dann manchmal hier.
Genau, aber wir haben uns auch auf diesem Pico Coffee auch öfteren einen Crepe geholt.
Ja.
Oder ein Sandwich. Mhm. Ich würde es jetzt auch fast gerne tun, aber wir gehen jetzt erstmal los.
Nee, und mit vollem Mund gehen und essen und Podcast aufnehmen ist vielleicht ein bisschen viel.
Genau.
Ja, wir haben überlegt, vielleicht erzählen wir heute einfach mal auch ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Feuer und Brot. Wie lange es uns eigentlich schon so gibt und wie das alles kam.
Genau, unsere Freundschaft ist ja jetzt schon 15 Jahre.
Nee, mehr. 17. Also wir kennen uns ja, seit wir 10 Jahre alt waren.
Genau. Also wann im Jahre 99 lernten wir uns kennen?
Ja, oder 98. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Jetzt so genau bin ich 27 und es war 17 Jahre her. Also, ja.
Stimmt.
Ja, und das war so lustig, weil wir waren halt richtig kleine Fuzzis. Und das war bevor wir aufs Gymnasium gekommen sind, auf die weiterführende Schule. Und wir waren halt 10, deswegen weiß man das noch so genau. Und es war in den Sommerferien bei einer Freundin von uns auf dem Geburtstag. Wir kannten uns nicht, aber haben um die Ecke gewohnt voneinander und waren halt zwei kleine, richtig kleine Besserwisser.
Ja.
Und haben uns auch erstmal ein bisschen gefrontet, aber eigentlich sehr süß und mochten uns dann auf Anhieb, weil wir, glaube ich, gemerkt haben, hey, cool, mit der kann ich richtig Schabernack treiben.
Genau, da wussten wir noch gar nicht, dass wir dann auch kurz danach in eine Klasse kommen würden. Ne?
Genau, dann waren wir nämlich hier in Köln auf dem Hansa-Gymnasium, wo wir gleich auch vorbeigehen werden und haben uns dann so dicke angefreundet und waren einfach immer jeden Nachmittag nach der Schule zusammen, haben gespielt, wie das noch damals so war, bevor es Handys gab. Wir haben einfach gespielt und haben einfach richtig viel coole Sachen gemacht.
Ewige Dinge haben wir gespielt. Wir haben, ja, Wir haben auch immer Harry Potter gespielt und so Zauberbücher gemalt, weißt du?
Ja, wir haben immer gemalt, einfach gemalt,
geschrieben. Das ist ultra heiß.
Ja, mal ganz kurz ja natürlich. Ich nehme mal das Aufnahmegerät in die Hand und Alice zieht ihren super coolen Hipster-Fjallräven-Rucksack aus und packt da jetzt ihre Jacke rein. Wir sind jetzt gerade in der Ewaldi-Straße und ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie Passanten einen so aufnehmen, wenn man hier mit sowas durch die Gegend läuft. Als hätte man nichts Besseres zu tun, als wie so ein Snapchat-Opfer hier durch die Gegend zu laufen.
Genau, das habe ich gar nicht bedacht, als wir dann uns diese tolle Idee hatten, spazieren zu gehen, dass wir die ganze Zeit so nicht so reden. Aber das ist, glaube ich, gar nicht... Man selber ist dann immer so selber selbstzentriert. Ja. Eigentlich andere Leute interessiert das wahrscheinlich gar nicht.
Außerdem sind wir auch nicht mehr ganz so jung, was wir ja immer wieder merken. Und deswegen fallen wir nicht mehr so richtig in die Snapchat-Instagram-Generation. Also die denken dann, wenn, das hat schon irgendwie ein bisschen Sinn. Und es ist halt tatsächlich heute 30 Grad oder so. Also es ist richtig, richtig warm wie ein Sommertag. Und das im September, das will was heißen. Wir laufen jetzt Richtung Feuerwache. Hier haben wir tatsächlich eben schon gesessen, um ein kleines Vorgespräch zu halten. Ich finde es so interessant, weil die Feuerwache tatsächlich so ein Ort war, wo so viel stattgefunden hat, weil da gibt es halt ganz viele kulturelle Angebote und wir haben doch damals immer bei so Jugendmusicals mitgemacht und da haben wir auch ein paar von unseren späteren Freunden und Freundinnen kennengelernt und da sind die immer aufgeführt worden, die Sachen, und irgendwie hat man so ganz viele Verbindungen dazu. Ich finde das sowieso interessant, Alice, musst du mal sagen, wie das bei dir ist, aber dadurch, dass Köln halt eine relativ kleine Großstadt ist, hat man einfach so viele Orte, zu denen man so eine Verbindung hat aus irgendwie der Kindheit und dann wieder aus so einer Teenie-Zeit heraus und dann aber auch wieder aus der Erwachsenenzeit. Also es ist so, es kommt halt alles immer wieder, ne?
Eben, aber die Feuerwache, das ist ja auch deshalb auch so ein schöner Ort, weil das so ein Ort ist, der so ein bisschen unverändert bleibt. Also machen ja Dinge die ganze Zeit auf und zu, wie bei in jeder Großstadt. Also bestimmte Sachen sind auch einfach nicht mehr da. Zum Beispiel, wo jetzt La Gustosa war, aber früher nämlich, als ich klein war, ein chinesisches Restaurant, wo ich mit meiner Familie oft essen gegangen bin. Aber das gibt's jetzt zum Beispiel nicht mehr. Aber die Feuerwache, die bleibt irgendwie. Und da hat man ja wirklich echt als kleiner Pimp haben man da schon irgendwie rum, bevor wir uns schon nannten, gab es das schon. Und jetzt eben sitzt man immer noch da. Ich finde das manchmal auch erstaunlich.
Wie war das denn eigentlich? Hast du, als du klein warst, davon geträumt, irgendwann aus Köln wegzugehen? Oder hast du dir immer eher vorgestellt, dass du da dein Leben meistern wirst?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich immer gedacht habe, ich gehe aus Köln weg. Weil ich nämlich aber auch immer gedacht habe, ich gehe aus Deutschland weg. Mhm. Also als ich klein war, weil meine Mutter kommt ja aus Amerika und ich bin halt mit diesem Eindruck aufgewachsen, dass man halt, wenn man erwachsen ist, man in ein anderes Land zieht.
Stimmt, ja. Das machen alle so.
Und dann einfach dann nicht da bleibt. Ich fand das nämlich zum Beispiel, das weiß ich auch noch, voll krass, dass deine
Mama noch nie
dass deine Mutter von Leverkusen quasi nach Köln gezogen ist. Obwohl mein Vater ja auch von Düsseldorf nach Köln gezogen ist. Aber ich dachte so, wohl krass, ist gar nicht so weit gekommen.
Ja. Aber krass, und du hast dann schon als Kind gedacht, so mache ich und genau, aber das macht man halt so.
Richtig, aber dafür bin ich ja recht lange in Köln geblieben. Also ich bin ja erst jetzt mit 25 weggezogen und
dann bist du quasi fürs Studium weggegangen. Und wie war das so für dich? Also im Endeffekt...
Längst Zeit war das eigentlich. Mhm. Also ich bin einfach länger hier geblieben, weil ich ja angefangen habe, zuerst hier zu studieren. Und warum? Das kann man jetzt immer so schlecht sagen. Ne? Mhm. Weil ich glaube, ich hätte eigentlich auch schon gerne für mein erstes Studium wäre ich eigentlich auch gerne schon weggegangen. Aber als ich weiß noch, als wir so Abi gemacht haben, da wusste ich überhaupt nicht so genau, wohin mit mir. Und das war auch so eine...
Ich glaube, so geht es jedem auch ein bisschen, ne? Also in der Abi-Zeit fällt man so ein bisschen in ein Loch.
Da wusste ich nicht genau, was ich machen soll, weil ich irgendwie auch nicht mehr wusste, in was ich jetzt wirklich gut war oder was ich kann. Weil ich auch irgendwie echt so ein mittelmäßiges Abi gemacht habe, was jetzt nicht total verkackt war, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Und ich irgendwie nicht mehr genau sagen konnte, was ich eigentlich machen will und so. Also so eine generelle Verunsicherung, die man damit 19
verspielt. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sowas auch tatsächlich der Nebeneffekt sein kann von der Schule, ohne jetzt unsere Schule prinzipiell verteufeln zu wollen. Das ist echt so zum Teil in dieser Phase des Lebens, wenn du so das erste Mal aus dieser Mühle 13 Jahre Aufgehobenheit und gleichzeitig immer Wissen, was von dir erwartet wird, dass du, wenn du da so raustaumelst, kann die Schule auch schaffen, dir so alles wegzunehmen, was du vorher dachtest, was ganz klar wäre. Also ich weiß auch, dass so diese Zeit mit 19, also wir laufen hier jetzt quasi auch parallel zum Hansaring, wo wir dann, das war die erste Schule, das erste Gymnasium, wo wir drauf waren, ist diese Zeit, wenn dann irgendwann die Schule vorbei ist, wirklich das erste große Loch ist, in das ich gefallen bin. Ne? Also da habe ich wirklich, da muss man echt neu ansetzen und sich neu generieren und Erwartungen mixen sich ganz gefährlich mit Ängsten und so. Also es ist ein,
aber ich hatte das Gefühl, dass du, also es ist aber vielleicht auch nur dass dieses Empfinden, was man hat, weil man denkt, alle anderen wissen irgendwie jetzt genau, was sie machen und sind irgendwie so zielstrebig und ich habe erstmal nur angefangen zu jobben und zu kellnern, dass ich irgendwie dachte, weil du hast dich dann beworben an Schauspielschulen und dass ich irgendwie immer dachte, oh, die Maxi macht so, zieht jetzt mal ihr Ding durch.
Ja, null, es hat sich aber null so angefühlt. Also ich bin ja schon relativ früh dann ausgezogen, ich bin vor dem Abi ausgezogen. Und ich war auf jeden Fall, also ich hatte damals, das muss man dazu sagen, ziemlich Probleme mit meiner Stimme, weil ich habe echt schon als ganz junges Kind angefangen, Synchronsprechen zu machen und alle möglichen Sprecherjobs. Und dadurch, dass ich noch keine vernünftige Technik hatte, ist meine Stimme dann immer weiter so kaputt gegangen, weil ich einfach nicht genau wusste, wie mache ich das, wenn ich viel schreie und wenn ich viel mit Druck arbeite, dass meine Stimme dann nicht darunter leidet. Und dazu ist die Stimme natürlich auch total connected mit dem ganzen Körper. Und wenn man dann Stress hat und sich Druck macht, ist das natürlich extrem schlecht für die Stimme. Und deswegen war meine Stimme dann auch die ganze Zeit schon so kaputt. Also ich weiß, das war echt so mit die schlimmste Zeit an, weil ich diese vollkommen unbelastbare Stimme hatte. Und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, so mit der Schauspielschule kann das so nicht hinhauen. Und dann steckst du in dieser Mühle fest. Du weißt nicht, kümmere ich mich jetzt zuerst 2 Jahre darum, dass die Stimme in Ordnung ist? Oder versuche ich erstmal angenommen zu werden und dann kümmere ich mich um die Stimme? Und ich habe dann so ein bisschen versucht, das Zweite zu machen. Ich war aber auch komplett nicht mehr selbstbewusst genug, um mich irgendwie an Schulen zu bewerben. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen das los, wenn man das irgendwie so früh macht oder früh anfängt, so ein bisschen zu schauspielern. Ich hatte eigentlich schon da irgendwie das Gefühl, ah, das Business ist so scheiße und da will ich nicht unterkommen.
Ja, die Max und ich waren nämlich früher schon, wurden schon mich früh in Schauspielagenturen gesteckt und witzigerweise eben.
Naja, wurden gesteckt, würde ich jetzt bei mir nicht sagen. Also ich wollte das schon gerne selber. Also,
echt? Ich hatte schon echt das Gefühl, dass ich da irgendwie, dass dann irgendwie meine Eltern so Fotos von mir gemacht haben und dann auf einmal war ich dann da drin, was ich ja auch super fand. Ich fand es dann super, aber ich hatte irgendwie, oder mir fehlte einfach ein bisschen Erinnerung, aber ich hatte so das Gefühl, es ist mir eher passiert, als dass ich aktiv gesagt habe.
Nee, ich wollte immer auf der Bühne stehen. Ich war immer so eine kleine Rampensau, das auf jeden Fall. Also.
Ja, ich auch, das hat man ja schon damals gemerkt, weil Max und ich hatten nämlich damals im Musical, du kannst auch immer sagen, wenn ich irgendwas nicht verraten soll, nämlich große Rollen. Wir sind nämlich da als 5-Klässler in die Musical AG eingetreten, auf dem Hansa-Gymnasium. Und haben dann zum Ärger von den ein bisschen Älteren dann direkt alle Hauptrollen abgesahnt. Zuerst in Momo, wo ich dann Momo gespielt habe und Maxi hat so Gigi Fremdenführer gespielt. Ja. Und großartige Fotos bis heute noch gibt.
Ist auch cool, weil dass wir dann danach die Geschlechter getauscht haben. Erst warst du das Mädchen und ich der Junge und dann haben wir halt die Schöne und das Biest gespielt und ich war die Schöne und Alice war das Biest. Und ich musste, das ist ja doch eigentlich viel zu geil. Ne?
Ja, und ich musste singen. Und also, weil es ja ein Musical von Walt Disney quasi eine Adaption war. Und ich musste nur ein Lied singen, was ja eigentlich ganz gut ist für eine Hauptrolle. Aber das war schon ganz schlimm, weil ich leider nicht so gut singen kann wie Maxi.
Ja, aber das denkt man nie. Leute denken immer, du könntest singen.
Ja.
Das woran ist, könnte es liegen? Ja, wir sind jetzt am Mediapark angekommen, hier vor dem Cinedom. Auch ein großer Teenager-Ort von uns. Und hier gibt's so sind die Hausnummern so ganz groß in silbernen Zahlen. Ich finde, der Mediapark ist ja so ein Ort, wo man schon ziemlich festmachen kann, wie sich Köln auch verändert. Ne? Also es ist schon echt hier ist jetzt draußen so ein riesen Burgerladen auch, ne? Die große Epidemie der Burgerläden. Ich will jetzt gar nicht reden, aber ne, um Olli Schulz zu zitieren, Leute, die sich eine Stunde für einen Burger anstellen, haben halt die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und du hast auch das Gefühl, egal was zumacht, was auf jeden Fall dahin kommen kann, ist ein Burgerladen. Und da ist es hier so cool loungig und hier sitzt so coole Lounge-Musik und daneben ist irgendwie der große Just Fit Premium Pavillon und so weiter. Also es ist schon krass, weil ich finde gerade, also klar, überall verändert es sich, aber gerade auch in Köln merkst du echt so, viele der coolen Sachen, die es früher gab, gibt es auch nicht mehr. Ne?
Ja, also der Mediapark war ja irgendwie damals angelegt, hier waren ja einfach auch riesen Dinger. Viva war hier und dann
Sat.
War
1, 1 Live meine
genau,
ich.
Genau, 1 Live war auch noch damals hier und irgendwie, ich weiß nicht, ob RTL auch da so ihre Stationen auch hier hatten sogar. Mhm. Auf jeden Fall war einfach früher, als Köln noch Medienhauptstadt war, so hieß das nämlich hier immer, war dieser Mediapark einfach irgendwie dann so.
War nicht hier sogar Viva?
Ja, Viva war
ja.
Hier.
Ja.
Also war hier fett drauf und dann waren da auch immer Milka und Lemmermann und Mola Adebisi sind.
Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich das sagen darf, aber ich glaube ja auch hier oben in einem von diesen Pavillonhäusern mit so einem krassen Balkon und so einer Fensterfront wohnt nämlich Tom Gerhardt.
Ja, ich weiß es ganz genau, weil wir waren nämlich hier einmal.
Auf dieser Filmpremiere, ne?
Genau, weil wir waren nämlich, da waren wir auch echt jung. Das war kurz bevor ich nach Amerika gegangen bin.
Da waren wir 15.
Ja, 15, 16 waren wir. War hier so eine, boah, was war das? Siegfried,
genau, da hat Tom Gerhardt nämlich einen Film gedreht und das ist ein guter Freund von meinem Vater und mein Vater will manchmal nicht zu Premieren gehen und da hat er uns gesagt, ihr könnt zu der Filmpremiere gehen und das war auch so First Night Out so ein bisschen, also voll. Hier war, es war auch richtig schön, es war ein riesen Ding aufgebaut hier auf dem Mediaparkplatz, Open Air und oben konnte Tom Gerhardt nämlich runtergucken von seinem Balkon und man hat ihn so gesehen, ich glaube sogar im Bademantel, ich habe es zumindest in Erinnerung, dass es ein Bademantel gewesen wäre, es stimmt wahrscheinlich nicht. Aber wir hatten uns halt schick gemacht und hatten richtig Bock auf Party.
Und wir sind da über den roten Teppich nämlich gelaufen und wurden nämlich so, vor Indira sind wir nämlich da, Indira von Brosis, sind wir nämlich über den roten Teppich gelaufen, weil natürlich die Fotografen überhaupt nicht wissen, wer jetzt Prominent ist und wer nicht, wurden schon fotografiert und dann waren wir nicht so ganz aufgeregt.
Das Witzige ist ja auch, dass du selber in deiner Selbstwahrnehmung denkst du nicht, dass du so jung aussiehst. Wenn ich aber jetzt 15-jährige Mädchen sehen würde, würde ich denken, mein Gott, sind die jungen. Und wir dachten aber so, wir fallen gar nicht auf. Wir dachten so, wir sind richtig smooth unter den Erwachsenen unterwegs. Haben dann schön auch Säckchen O-Saft ein bisschen getrunken, 1, 2, nicht zu viele. Und wurden dann tatsächlich, um mal auch wie coole Kölner Medienmenschen mal eine Story zu droppen, wurden dann von Otto Walkes angeflirtet. Genau, das kann man ja auch mal so sagen.
Im Fahrstuhl. Zu diesem, hier ist nämlich ein riesiges Hochhaus, das bestimmt einen Namen hat.
Köln Tower Hochhaus, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da oben die Aftershow-Party.
Genau, irgendwie im 112. Stock.
Genau.
Und da sind wir mit dem Fahrstuhl hochgefahren und in dem Fahrstuhl war Otto Walkes, der da auch in dem Film mitspielte, glaube ich.
Genau, der hatte wie in allen diesen Comedy-Filmen irgendwie eine Rolle und hat dann einfach mal uns angeflirtet. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Wollt ihr schon gehen? Genau, wir sind nämlich runtergefahren und der kam. Und wir sind halt voll brav, nachdem wir cool zu She is fresh, exciting, nachdem wir da cool mal eine Stunde abgedanzt haben, sind wir brav nach Hause gegangen, muss man jetzt mal sagen.
Und, ich erinnere mich so gut noch an diese Nacht und dann habe ich nämlich noch mit meinem MP3-Player, ich habe dich dann am Eberplatz quasi noch nach Hause gebracht, bin noch weiter nach Nippes gelaufen und da war ich so euphorisiert, das weiß ich noch.
Weil
ich dachte so, boah, das ist jetzt so der letzte Sommer in Köln, bevor ich fahre und war noch so ganz...
Man muss ja auch mal sagen, da bist du dann einfach nach Hause gelaufen, ne? Wenn man jetzt sich überlegt irgendwie, das... würde man wahrscheinlich immer noch so machen, aber das ist
man
so verrückt.
Mehr Angst.
Nee, das Verrückte ist wirklich, ich muss sagen, ich glaube, man würde es wieder machen, weil man hat einfach nicht das Geld, so wenn man so jung ist, dauernd und auch nicht diese, man hat überhaupt nicht diesen Bezug dazu, sich jetzt ein Taxi zu nehmen. Vielleicht fährt man mit dem Fahrrad irgendwie, wenn man eins hat. Aber ich habe irgendwie ja immer noch das Gefühl, und das habe ich in Berlin auch schon, nachdem ich jetzt da 7 Jahre wohne, es gibt so Strecken, die bist du so oft gegangen, du kennst dich so gut aus, du hast an jeder Ecke irgendwie das Gefühl, ja, da ist das Kiosk, da ist der und der, da wohnt der und der, da ist das Kino, dass du dich irgendwie so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf so einem Nachhauseweg immer so ein bisschen langhangelst und einfach keine Angst hast, weil du so denkst, ich wüsste halt sofort, wo ich jetzt reingehen müsste, wenn was wäre oder wo ich klingeln würde oder wo ich mich verstecken würde oder wo ich hinlaufen würde. Und irgendwie habe ich nie Angst gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, das stimmt auch. Also ich bin auch... es gab, obwohl ich sagen muss, da eine Zeit lang hatte ich dann doch irgendwie, war ich recht ängstlich. Und einmal ist mir auch so was Blödes am Eigestein passiert. Da hat mich ein Typ verfolgt und dann musste ich den so abhängen. Aber es stimmt schon, also dass man irgendwie gerade in Köln und gerade hier ich auch immer das Gefühl habe, dass es so ein bisschen mein Wohnzimmer.
Ja.
Also gerade diese ganzen Sachen, wenn man hier aufgewachsen ist, hier eben schon seit Kindesbeinen an irgendwie diese Wege lang geht, dass ich irgendwie weniger Angst habe, weil ich immer denke, ich weiß, ich wüsste immer irgendwie wohin oder irgendwo an jeder Ecke würde man irgendwie jemanden finden, wo man...
Das mag halt auch ein Trugschluss sein. Trotzdem ist es dann ja auch wieder eine Sicherheit, die man dann irgendwie inne hat und die man dann ausstrahlt. Trotzdem muss man dazu sagen, dass hier, glaube ich, letztes Wochenende hier am Hansaring eine Frau vergewaltigt worden ist. Also es kann natürlich immer was passieren. Man darf es jetzt nicht so verkaufen, als wäre man irgendwie auf der sicheren Seite. Aber ich finde es krass. Ich hatte ja schon immer da irgendwie auch so ein... Jetzt fahre ich super viel auch Taxi in Berlin. Also ich bin jetzt gar nicht so oft, dass ich irgendwie nachts nach Hause laufen muss. Aber so wenn ich das mache, dann habe ich schon auch irgendwie so eine Art Sicherheit. Ich weiß auch nicht.
Ja. Nee, geht mir genauso. Aber ich meine, ich wohne jetzt auch gerade in München. Und in München habe ich gerade, weil, also ich meine, die Stadt strahlt auch so eine Sicherheit aus. Aber ich nutze, also ich nehme das auch voll auf, dass ich denke, ich bin ja in München, hier kann mir nichts passieren. Hier sind 300 Polizisten auf einen Menschen oder so, keine Ahnung. Hier wird mir nichts passieren, was wahrscheinlich auch irgendwie fehlerhaft ist. Aber ich habe tatsächlich nicht mal ansatzweise eine bedrohliche Situation in München erlebt in den 2 Jahren. Noch gar nicht. Deshalb fühle ich mich in München eigentlich relativ safe, muss ich sagen.
Ich finde es gerade so lustig, dass hier der Kolonius, so nennt man den Fernsehturm, dass ich den hier sehe. Ist das der?
Ja, klar. Also wir sind auch gar nicht
weit. Ja, ich weiß, aber das Lustige ist, dass der hier so auftaucht, weil so geht es mir manchmal in Berlin, dass ich irgendwo stehe und denke, ah, hier ist ja der Fernsehturm zu sehen. Also gar nicht, dass ich davor stehe, aber so, dass der an irgendeiner Ecke auftaucht. Und dieser Blick auf den Fernsehturm in Köln, der war mir überhaupt nicht präsent. Also,
ja.
Und sag mal, wenn du jetzt rückblickend 3 Wörter, was ist Köln für dich?
Also... Das, was natürlich ist, ist so platt wie wahr, ist Köln für mich der Inbegriff von Heimat. Köln ist für mich wirklich Wurzeln und alles, hat alles wirklich was mit so einer tiefen, diese Tiefe, hier komme ich her, da, hier. Hier bin ich groß geworden, hier bin ich aufgewachsen. Also ich würde, das sind alles so verbundene Worte, schätze ich mal. Heimat, Familie und Wurzeln sozusagen. So fühle ich mich hier immer sehr, weil ich irgendwie eben das Gefühl habe, ich kenne hier wirklich, gerade diese Strecke, die wir gerade gehen, kenne ich so, so sehr. Und deshalb... Aber mittlerweile mag ich das Gefühl, auch jetzt, wo ich nicht mehr hier wohne, mag ich das Gefühl auch. Weil als ich nämlich hier gewohnt habe, irgendwie dann es fing dann schon so mit 22, 23 an, dass ich gedacht habe, ich kann nicht mehr hier bleiben, weil es einfach, hier passiert nichts, also ich kann jetzt, man könnte jetzt irgendwie so weitermachen, es ging auch ganz gut. Ich hatte ja gerade beim WDR so einen Fuß drin und habe gerade irgendwie angefangen Radio zu machen, aber ich habe einfach gemerkt, ich will gar nicht alles hier jetzt schon so fertig haben und wollte mich davon schon wieder ein bisschen losreißen. So, jetzt warten wir mal ganz kurz, weil hier wird es so ein bisschen laut.
Ja, gehen wir von der Straße her. Ich lebe, Jesus Christus stand hier gerade auf der Straße gemalt, wo ich mir denke, was ist aus den Christen geworden? Sie sind Graffiti-Artists.
Vandalismus. Aber sag mir, jetzt muss ich die Frage natürlich zurückstellen. Was ist denn Köln für dich?
Wenn ich das jetzt mehr so beantworte, was stellt Köln für mich dar? Also wenn ich von außen drauf gucke, dann kann ich tatsächlich sagen, diese Worte, die man so klischeehaft immer damit verbindet, es ist auf jeden Fall einfach eine gewisse Art von Aufgeschlossenheit und eine sehr willkommen heißende Stadt. Ich habe auch den Eindruck, wir haben ja viele Freunde dann im Laufe unserer Köln-Zeit hier kennengelernt, die auch erst hier hingezogen sind. Und ich habe den Eindruck, dass es für die sehr schnell möglich war, hier Fuß zu fassen und sich auch wirklich wie Kölner zu fühlen. Ja. Also viele kommen hier hin und sind nach 2 Jahren so richtig so, boah, ich bin Kölner und Lokalpatrioten und sind halt, wir feiern Karneval und wir sind FC-Fans oder was auch immer. Ist jetzt ein bisschen überzogen. Aber das Witzige ist, darüber lacht ja auch immer so ein bisschen ganz Deutschland, dass sie sagen, die Kölner feiern sich so ab dafür, dass sie Kölner sind und feiern ihre Stadt so ab, obwohl die so hässlich ist und so. Also es ist halt wirklich so ein bisschen dieses Gefühl von einer Aufgeschlossenheit, wir nehmen jeden auf, das steckt ja auch in den ganzen Karnevalsliedern so drin. Also ich meine, die meisten Karnevalslieder haben tatsächlich zur Message, trink doch allen mit, du kannst zu uns kommen, hast auch kein Geld, ist egal, trink doch mit und kümmere dich nicht drum. Das ist wirklich so ein bisschen das, was für mich Köln immer ist. Und es ist natürlich immer ein Wiederheimkommen. Ich habe auch dieses starke Heimatgefühl, also diese Verwurzelung. Und ich muss auch sagen, für mich war es früher immer so, dass ich dachte, ich komme auf jeden Fall zurück. Ich wollte auf jeden Fall, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dass die in Köln groß werden. Und ich bin hier so gerne groß geworden, weil ich finde, das hat diesen tollen Mittelwert aus einer Großstadt, die dich nicht limitiert. Du kannst alles machen. Also du kannst im Prinzip hier den Job, den du machen willst, vielleicht auch ausüben können. Aber es ist trotzdem so klein, dass du irgendwie einen dörflichen Charakter hast und du siehst deine Leute aus der Grundschule immer wieder. Du kennst irgendwann jeden, kannst nicht mehr auf Partys gehen, ohne dass jeder mit jedem irgendwie schon mal Kontakt hatte. Das ist aber schlussendlich...
Die schlafen hast, meinst du?
Jeder mit jedem hatte Kontakt. Piept. Brief. Verkehr. Und nein, es ist halt wirklich so, du bist halt auf eine Party gegangen, hast irgendjemanden kennengelernt, dachtest, oh cool, den kannte ich noch nicht. Ach so, der hat Fußball mit dem gespielt und ist mit dem im Verein und wohnt mit ihr zusammen. Ach cool, ich bin nicht safe. Aber das muss ich auch sagen, um jetzt irgendwie den Turn zu finden, das hat meiner und Kölns Beziehung auch zum Schluss ein bisschen den Hals gebrochen, weil ich einfach sagen muss, ich meine, klar, ich bin dann weggegangen, weil ich... meinen Job in Berlin besser ausüben kann und habe dann da Gott sei Dank irgendwann Fuß gefasst. Es hat auch 2 Jahre gedauert, bis ich wirklich da so angekommen war. Das ist am Anfang echt schwer in Berlin, finde ich. Aber wenn ich jetzt zurückkomme, das habe ich ja eben schon ein bisschen beschrieben, hat es wirklich was von so einer Enge. Also ich komme hier halt an und bin irgendwie gestern mit dem ICE hier angekommen am Hauptbahnhof und steige in die U-Bahn und krieg richtig so eine Beklemmung.
Das finde ich so interessant, dass du das sagst, ja. Dass dir das alles so eng vorkommt. Bei mir geht es gar nicht so, aber bei München, ich meine, München ist auch größer als Köln, aber irgendwie, das ist es gar nicht. Aber.
Also wenn ich hier so in die Bahn steige und denke, boah, diese Tüdelbahn, die so langsam fährt, diese scheiß KVB-Bahn, wo ich irgendwie 15 Minuten drauf warte und dann ist die viel zu eng und viel zu voll. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, in Köln, das wächst ja auch krass, es kommen immer mehr Leute, aber Köln macht irgendwie nicht mehr Platz. Also für mich wird Köln einfach immer enger und immer voller und hat deswegen auch so was Beengendes. Also ich bin schon immer sehr froh, wenn ich wieder zurückfahre, weil ich das Gefühl habe, ich kann besser atmen.
Finde ich sehr interessant, weil also so dieses Empfinden, weil das habe ich tatsächlich jetzt nicht. Also ich denke auch, boah, Köln ist schon klein, also es ist eng geschnitten, sage ich mal. Ja. Aber so dieses, dass es für mich eine Art Beklemmung auslöst, das habe ich nicht. Aber vielleicht, weil ich meine, du bist jetzt auch schon echt ein bisschen länger weg, auch in einer größeren Stadt. Vielleicht hat das bei mir einfach noch nicht eingesetzt, vielleicht kommt das ja noch.
Also bei mir ist es tatsächlich so, und das ist ja auch gut, es wäre ja schade, wenn ich in Berlin sein müsste wegen der Arbeit und mich da irgendwie nicht wohlfühlen würde. Aber wenn ich, also das, was ich an Berlin so liebe, eine große Eigenschaft ist, dass für mich Berlin viele Städte in einer ist. Also du kannst dir da in Berlin auf jeden Fall ein bisschen suchen. Du kannst halt sagen, ich habe heute Lust auf Schlendern im alten Berlin am Saviniplatz oder am Zoo mal lang gehen. Und du kannst aber auch, oder Bellevue oder irgendwie diese alten schönen Ecken, Zoo ist jetzt nicht so schön, aber irgendwie so. Und du kannst natürlich aber was ganz anderes finden, irgendwie in Kreuzberg oder in Friedrichshain oder in Neukölln. Und ich meine, ich will jetzt auf keinen Fall so mich so verhalten, als wäre ich da jetzt so ein Berliner oder so. Ich bin 7 Jahre da, aber ich mag das, dass du diese Anonymität hast, diese riesige Freiheit. Also ich verspüre einfach da so ein weniger Druck, weniger Augen auf mich, genau genommen gar keine, weil irgendwer ist immer verrückter angezogen. Ja. Irgendwer hat immer, geht zur krasseren Party und irgendwer ist verballert in der Bahn. Also niemand interessiert das. Und das hat für mich auch was von riesengroßer Freiheit, ne?
Ja, okay, das verstehe ich. Weil es ist ja auch so, das wollte ich gerade vorhin schon sagen, dass es ja in Köln auch ein bisschen komisch ist, wenn man hier auf Partys geht als eingesessener Kölner oder eingesessene Kölnerin und man kennt niemanden, dann kommt man sich richtig doof vor. Ne?
Also, voll, und das geht uns ja jetzt manchmal so. Ne?
Obwohl es, wenn man, ja, aber obwohl, wenn man irgendwie in München oder in Berlin weggeht, dann denkt man ja nicht so, hä, wer legt da auf, warum kenne ich den nicht, dann interessiert mich das nicht.
Aber ich sage ja auch immer, dass für mich Köln damals so das soziale Netzwerk ein bisschen zum Stacheldraht geworden ist. Also, dass du einfach denkst so, es ist zwar super geil, immer wieder dahin zu gehen, wo alle sind, aber es kann auch super nerven, ne?
Ja, nee, das kann ich jetzt aber auch, also ich meine, du bist da auch noch wesentlich, glaube ich, zu einer Zeit, wo ich auch in einer Beziehung war und bist du irgendwie noch öfter ausgegangen als ich dann eine Zeit lang in Köln. Und ja, hast das irgendwie noch mal mehr mitgenommen.
Aber wir sind jetzt übrigens im Stadtgarten, möchte ich ganz kurz sagen. Deswegen kann es sein, dass hier ein bisschen Kinder im Hintergrund zu hören sind. Und es ist super schön. Ja. Die Sonne scheint und Nachmittag ganz idyllisch.
Irgendwie sieht der Stadtgarten, finde ich, irgendwie viel moderner auch aus als früher, oder?
Nee, ich glaube, hier sind nur die Hecken weg. Eigentlich sieht das ganz genauso aus. Oder die haben die so Lichtschilder gemacht. Komm, wir gehen hier mal auf den Vorplatz. Wir laufen nämlich gerade zum Stadtgarten-Lokal. Das muss man vielleicht dazu sagen. Meine Mutter hat mir heute Morgen gesagt, wir sollen bitte erwähnen, dass der Stadtgarten 30-jähriges Jubiläum hat.
Ah.
Und ich glaube, der Leiter oder Gründer des Stadtgartens ist auch der Vater von einem alten, bekannten Freund von uns von der Schule, ein Schulkamerade. Und hier haben wir unfassbar viele lustige Abende gehabt. Wir haben so viele, ich sag mal irgendwie, Verknüpfungspunkte zum Stadtgarten. Wir haben hier unsere Musical-Aufführung aufgeführt mit unserem Musical-Kurs.
Wann?
Das allererste Musical haben
das
wir hier.
War hier?
Ja, natürlich, das haben wir hier im Saal aufgeführt.
Echt?
Weißt du das nicht mehr? Die Bilder, natürlich, wo du getanzt hast mit den Glitzerflaggen auf den T-Shirts und so. Das allererste Musical.
Krass, ich kann mich nur an
der
aufgeführt. Krass, ich kann mich irgendwie nur an Hohlweide erinnern.
Nee, wir haben das aufgeführt. Dann haben wir hier immer, waren wir auf den ganzen Soul-Partys früher und den Funk-Konzerten. Ich habe hier ungefähr Clouseau vor 30 Leuten gesehen und Dendemann. Diese ganzen kleinen Konzerte waren hier immer. Und es gab das Studio hier unten, da sind Partys. Da gab es genau die Play, eine Drum-and-Bass-Party und diese ganzen Dancehall-Partys. Und jetzt stehen wir hier gerade an diesem Vorplatz. Und man muss sich das vorstellen, hier sind so Holz, eigentlich keine Bänke, sondern so eine Holzumrandung. Und hier war einfach so, das davor chillen, war einfach das große Ding. Also draußen ist das Neue drin, war hier echt das Motto. Und man hat hier einfach Abende davor gesessen, Bier getrunken. Ich trinke jetzt gar kein Bier mehr. So, wir hatten immer Kioskbier. Man hat hier unfassbar viele Leute getroffen.
Und das hat mich aber manchmal auch schon, das weiß ich damals auch schon ein bisschen frustriert, weil ich hier einfach wahnsinnig gerne tanze. Aber irgendwie war es dann so trendy, die ganze Zeit draußen zu sitzen.
Das stimmt.
Und dann wollte niemand, dachte ich so, warum bezahlt man den Eintritt, wenn man einfach nie im Leben reingeht und einfach die ganze Party draußen ist. Aber irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, ist es nach wie vor so, dass es also in manchen Gruppen so ist, dass man eigentlich, wenn man auf eine Party geht, man sich dann meistens wo ganz anders aufhält.
Ich gucke da jetzt auch manchmal mit so einer beschönigten Brille drauf, weil man hat zum Beispiel von diesem Davor-Chillen beim Stadtgarten haben wir auch manchmal so Fotos gemacht mit unseren Digicams damals noch. Es gab keine Handyfotos und so. Und da habe ich voll die guten Erinnerungen dran. Und ich glaube aber, dass das auch nicht immer so war, dass man auch voll auf dir vorsaß und dachte, was passiert jetzt noch? Passiert noch irgendwas? Wo kann man jetzt noch hingehen?
Also ich finde das interessant, dass du da so super positive Assoziationen zu hast, weil ich muss sagen, ich habe das nämlich gar nicht so.
Mhm.
Also für mich war es so eine, ich erinnere mich irgendwie an so eine Zeit, wo ich oft das Gefühl hatte, ich weiß nicht, wer ich bin und ich kann mich selber irgendwie auch nicht so wirklich behaupten. Und dann bin ich auch immer, hatte ich das Gefühl, ging es immer so, es war zumindest für mich, gerade weil man gerade angefangen hat, so wirklich auszugehen, und wir waren ja super jung, also 18, 19, also wir durften ja gerade erst legal in irgendwelche Clubs gehen.
Da waren wir aber auch schon ein Jahr.
Wir waren da schon öfter dann auch mit 17 schon unterwegs, aber also man, und ich hatte irgendwie, vielleicht weil ich auch da ein Jahr davor auch in Amerika war, weiß ich nicht, aber ich hatte irgendwie, für mich hat das alles so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwie so ein bisschen ankurbeln mit dem Mitkommen, und dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, man man war halt so sehr auf cool sein bedacht. Das war halt da super wichtig, ne, dass man irgendwie, also auf der einen Seite gibt es auch super positive Assoziationen, also dieses Gefühl von aus der Schule raus zu sein und dieses freie, diese Freiheit zu haben. Und wir sind ja oft auch an einem Abend in ganz verschiedene Clubs gegangen und mit dem Fahrrad im Sommer so rumzufahren, das hat schon echt Bock gemacht. Aber oft denke ich auch ein bisschen so, das war auch immer anstrengend, immer so
überall noch hin
und immer so
den noch sehen.
Ja, und dann war der auf einmal nicht mehr cool und mit dem erstmal nicht reden und erstmal abwarten oder nicht zuerst Hallo sagen, sondern creepy, ja. Also solche Sachen.
Voll der Stress.
Voll der Megastress. Aber ich meine, so, das hat sich dann ja auch alles entspannt und das waren ja nicht nur wir, das war ja manchmal allgemein diese Atmosphäre. Wenn ich manchmal denke, so was für Krampfköpfe da auch.
Alle möglichen, auch Ältere, also nicht nur wir als junge Leute, wir hatten natürlich auch voll oft so einen Krampf, dass wir dachten, ah, sind wir cool und bla. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, aber es stimmt natürlich und es wird einfach weniger, wenn man älter wird. Man denkt so, ja, ist mir jetzt auch egal, so, ne, wirklich. Aber ganz viele waren halt auch älter und es war nicht so. Also viele Leute, da geht es dann wirklich um gesehen und gesehen werden oder die Gruppe Mädels findet einen scheiße oder die und die. Und das merke ich echt zum Beispiel, das ist aber auch was, das kannst du in Berlin total haben, das höre ich auch immer von Leuten, dass eben, das ist diese Vergleichskrankheit, die muss man echt sein lassen. Dieses, man steht irgendwo, man kennt nicht alle. Oder man kennt eben alle und es verunsichert einen total. Also man weiß, was die machen. Nicht man kennt eben alle, aber man weiß, was die machen und denkt irgendwie, der hat einen Blog und der schreibt für die Juice und der schreibt für die Specs und bla. Man kann sich dann wirklich so denken, so, ah, das lähmt mich und ich will nicht, dass die, das muss man halt alles loslassen. Man muss, aber das gelingt natürlich auch nur aus so einer gewissen inneren Zufriedenheit. Und das, was du halt beschreibst, dieses der Nacht hinterherrennen, der schönen Nacht, der guten Party hinterherrennen, das habe ich auch in einer echt schwierigen Erinnerung und das passiert einem immer mal wieder. So dieses, dass man so taumelt und man denkt, wo geht denn jetzt noch was und warum, irgendwie bin ich den ganzen Abend auf der falschen Party und das ist irgendwie dann so, das kann unheimlich eine unglaubliche Melancholie auslösen. Auch wenn ich das nicht komplett aus meinem Leben löschen will, diese Abende, ne? Weil das ist auch...
Nee, überhaupt nicht. Also auch dieses, genau, also irgendwie, ich meine, jede Erinnerung, je älter sie wird, desto besser reift sie, egal ob sie jetzt schlecht oder gut ist, irgendwie weiß man sie dann besser wertzuschätzen. Also ich auch, also gerade dieses diese Zeit nach dem Abi ist mir irgendwie als schwierige, aber aufregende und irgendwie spannende Zeit irgendwie auch in Erinnerung. Ja. Und wo wir einfach auch, wo es für uns ja auch nochmal krass war, weil wir waren so selbstverständlich immer in einer Stadt. Und gar nicht, also ich weiß nicht, ich glaube, das war nie ein Riesenthema bei uns, aber dass es ja auch, also dass wir dann so vor diesen Möglichkeiten standen, gar nicht mehr in einer Stadt zu sein und auch deine Entscheidung irgendwie nach Berlin zu gehen, in irgendeiner Form weiß ich noch, dass ich das in irgendeiner, also auch irgendwie gut fand, auch gut, weil ich dachte so, es ist auch, weil ich so als empfunden habe als Zeit, dass ich dachte, okay, du musst deinen Weg gehen und so irgendwie, wir gehen jetzt so, wie das sich in meinem Austausch in Amerika ja schon ein bisschen angebahnt hatte oder schon einmal irgendwie so eingesetzt war, dass ich dachte, jeder braucht auch so seine eigene Art von Entwicklung, aber irgendwie fand ich das auch schon krass.
Ja, das stimmt auch und es ist auch voll, da fallen mir ganz viele Sachen zu ein, ich muss das erstmal strukturieren in meinem Kopf. Ja, das Ding ist ja, du bist ja dann auch, als wir eben in der 11. Klasse dann ja weg gewesen und ich habe dann die Schule gewechselt, muss man dazu sagen, das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Ich habe dann woanders, auf einer anderen Schule Abitur gemacht und du bist ja dann hinterher gewechselt, was auch super schön war, das habe ich ja auch so ein bisschen für dich mitorganisiert, weil du eben nicht in Deutschland warst, kurz gefasst. Und ja, ich glaube, ich kann für mich rückblickend sagen, dass ich solche Entscheidungen wie diesen Schulwechsel zur 11, das klingt jetzt so überhaupt nicht krass, aber ich habe mir das so ziemlich ad hoc überlegt und auch dieser Umzug nach Berlin, ich habe mir das irgendwie gewünscht und für mich war immer der Schlüssel, die Sachen erstmal zu machen. Und dann habe ich es aber erst realisiert. Und wenn ich jetzt rückblickend drüber nachdenke, diese Entscheidung, ich gehe dahin, es war ja überhaupt nicht leicht, aber dann war es einfach irgendwann so. Und ich weiß nicht, wie ich das von dir gefunden hätte oder ob ich das so leicht verkraftet hätte, aber irgendwie war es dann einfach so. Und ich weiß aber, dass ich halt immer gedacht habe, ja, ich komme ja irgendwann zurück und irgendwann werden wir nochmal in der gleichen Stadt wohnen. Und irgendwann werden wir nochmal in der WG wohnen. So dieser Traum, was natürlich dann irgendwann nicht mehr passiert. Und irgendwann wirst du wach und merkst so, ey, krass, vielleicht wird's gar nicht mehr passieren. Ne? Und irgendwann ist es selbstverständlich, nicht mehr in der gleichen Stadt zu wohnen. Und das ist so was Schleichendes, was sich entwickelt. Und jetzt ist es ja vielleicht nochmal möglich, das weiß man einfach nicht. Aber man hat sich immer so vorgestellt, dadurch, dass wir schon so lange befreundet sind oder es gab immer so Freunde, wo man dachte, ja, irgendwann spielen halt unsere Kinder miteinander. Und dann irgendwann zu merken, ey, die Zeit ist um, nicht um, aber es ist halt jetzt 3-4 Jahre her, dieser Umzug. Du wirst wahrscheinlich da bleiben, ich werde wahrscheinlich da bleiben. Man arrangiert sich immer, aber ich kann echt sagen, so manchmal gucke ich dann erst 2 Jahre später und merke, wie die Entscheidung getroffen wurde oder was das jetzt heißt. Und das ist auch echt immer krass, weil ich stürze mich da manchmal auch in Sachen rein und denke so, das habe ich einfach gemacht. Boah, wie war das denn so?
Aber mir geht es ähnlich, ja. Selbst, also ich meine, das ist ja alles ein verzögerter Prozess, weil ich bin ja erst seit 2 Jahren nicht mehr in Köln. Mhm. Aber dass das ich so ein bisschen...
länger vor übrigens.
Ja, weil es auch viel passiert ist irgendwie in den 2 Jahren. Aber mir ist das nämlich auch, weil ich war ja auch ganz davon überzeugt, dass ich jetzt erstmal, also dass ich diese 2 Jahre mache in München und dann gehe ich wieder zurück nach Köln. Und ich jetzt merke, es ist für mich überhaupt gar nicht gerade ein Zeitpunkt, zurück nach Köln zu gehen, obwohl ich bin jetzt 3 Wochen hier und das tut mir auch total gut, aber ich den Köln viel lieber mag, gerade als Punkt, an dem man zurückkehren kann, als wirklicher Punkt, wo ich jetzt leben könnte oder zurückkehren könnte für länger.
Ja.
Das heißt, ich habe das noch gar nicht, ich glaube, ich habe es noch gar nicht so wie du, dass ich das total aufgegeben habe, nee, zu sagen, ich komme irgendwann mal wieder zurück, weil das ist für mich auf jeden Fall noch eine Option, aber jetzt gerade auf jeden Fall nicht.
Ja.
Also, und wer weiß, also ich meine, es ist ja nicht so, als ob man dann irgendwie die ganze Zeit in, also woanders schlägt man dann ja auch irgendwie Wurzeln oder verbindet sich oder
ja.
Dann ist es ja auch nicht so einfach, sich dann wieder zu trennen und wieder neu anzufangen. Also irgendwann mal hat man ja auch die Energie nicht dafür. Man baut sich ja überall irgendwie Sachen auf. Ne?
Ja, und man arrangiert sich natürlich, ne, und weiß dann auch genau, worauf man den Fokus legt, warum es einem dann auch gut geht oder eben nicht. Ne? Aber ist krass, dann auf einmal zu merken, so ja, diese Zeit ist einfach um oder diese Zeit ist vorbei oder so. Und man merkt es halt immer erst später.
Das ja,
halt,
voll.
Ne, so dieses Resümieren. Ja, krass. Ja. Da sind halt die 20er bis 30er auch schon eine krasse Zeit. Oder sagen wir mal bis Mitte 30er. Weil da passiert einfach noch so viel. Und da gestaltet man, da hat man so die Möglichkeit, man hat immer die Möglichkeit, sein Leben zu gestalten. Aber da wird man so krass dazu gedrängt und gezwungen, sich so zu entscheiden für so vieles und so vieles zu gestalten. Ja, es ist echt...
Ja, und man, also ich habe gestern noch so einen Artikel darüber gelesen, wie das 37 anscheinend so ein wichtiges Alter ist, weil man da so bestimmte Türen sich geschlossen haben, aber man auch an bestimmten Dingen wirklich angekommen ist. So anscheinend haben das verschiedene Forscher so rausgefunden, dass das 37 irgendwie so ein spannendes Alter ist und dass man bis dahin ja einfach so irgendwie wie so ein Berg erklimmt, ja, der so aus Sand ist und immer das Gefühl hat, man läuft irgendwie auf der Stelle und kommt nur sehr schwer hoch und hat die ganze Zeit auch keine richtig definierte, aber in irgendeiner Form so eine, strebt ja in so eine ungenaue Wunschvorstellung von sich selber hin. Man denkt so, man geht noch irgendwo hin. Also dieses Gefühl von angekommen sein oder dieses so, ich weiß nicht, es ist ja bei jedem irgendwie ein bisschen anders. Ich meine, du arbeitest zum Beispiel jetzt schon länger als ich, aber dieses Gefühl von, dass ich irgendwann mal ein festes oder ein regelmäßiges Einkommen habe und ich bestimmt irgendwann mal...
Steuererklärung.
Das war schon öfter Thema in diesem Podcast.
Ja. Das ist auch wirklich, ich druck mir irgendwann ein T-Shirt. Steuererklärung. Oh, cool, ja.
Genau, das sind so Themen, mit denen ich mich jetzt vielleicht, also in nächster Zeit mehr auseinandersetzen muss. Aber dass man dann, ja, dass man merkt, man ist noch in diesem Prozess von, man geht auf irgendeine Form von sich selbst zu.
Ja.
Und in den 20ern ist es, glaube ich, oft schwer, mal anzuhalten und mal innezuhalten und zu sagen, hier bin, also so, ich werde nicht nur, ich bin auch schon.
Ja, in so einer überspitzten Form zeigt ja die Serie Girls das ziemlich, die ja manchmal echt an die Schmerzgrenze geht. Und ich weiß noch, dass ich das vor ein paar Jahren geguckt habe und gedacht habe, oh, wie sind die denn alle drauf? Das ist ja fürchterlich, das ist ja schrecklich, so ist ja niemand, wie furchtbar. Und es ist natürlich pointiert geschrieben, aber jetzt haha, als ältere weise Frau, nein. Aber wirklich mit so 3 Jahren Abstand denke ich so, doch, es ist schon ziemlich gut getroffen. So dieses immer weiter rennen und zum Teil auch ins Verderben, zum Teil Dinge viel zu ernst nehmen, zum Teil hysterisch sein. Das hat auch schon viel, viel Wahres. Das ist schon, da ist schon was dran.
Es ist schon wie so eine zweite Pubertät, weil man irgendwie jedes Jahr, also nicht jedes Jahr, und ich glaube, ich meine, wir sind ja jetzt Ende 20, so das beruhigt sich dann auch alles wieder, aber dass man so schon immer das Gefühl hat, wenn man so was Neues angefangen hat, ein neues Studium oder eine neue Stadt bezogen oder so, oder neue Freundschaften geschlossen, dass man denkt, okay, jetzt habe ich das Leben verstanden. So, jetzt weiß ich, jetzt genau, wie das ist. Auch mit dieser Party-Sache, was, glaube ich, in Köln uns auf jeden Fall auch viel bedeutet hat damals. Dieses so, okay, jetzt weiß ich, wer ich bin und wo ich bin und wen ich kenne und was
meine Rolle ist
auch. Was meine Rolle ist, genau. Und gleichzeitig aber muss ich auch sagen, hatte man, glaube ich, auch schon ein Bewusstsein dafür, dass das nicht für immer so bleibt.
Ja, und das Ding ist auch, das wird auch immer sich wieder ändern. Also man redet jetzt so wissend über das, wie man jetzt gerade tickt, aber ask me again in 5 Jahren, also ne, who knows. Es wird sich alles immer wieder weiterentwickeln und sich auch wieder verändern. Ich hatte ja auch irgendwann überlegt, das können wir mal in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge, meine ich, machen, auch nochmal eine von unseren E-Mails vorzulesen, die wir uns geschrieben haben, als du in Amerika warst, weil wir haben uns da die ganze Zeit wirklich so viel geschrieben und ich würde das gerne nochmal gucken, ob man das nicht irgendwie, müssen wir mal entscheiden, können wir ja auch mal gucken, wie die Resonanz jetzt auf die Folge ist, weil die ist natürlich jetzt sehr persönlich, da kann man uns heute ein bisschen besser kennenlernen und müssen wir auch mal schauen, ob die Leute da Bock drauf haben oder die paar Zuhörer, die wir jetzt haben, ob wir die damit auch hinterm Ofen vorlocken können, sage ich mal ganz blöd.
Genau, weil wir freuen uns natürlich immer auf Feedback. Auch das nette Feedback, was wir schon bekommen, freut uns sehr. Und deshalb immer raus damit.
Ja, und es ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, das möchten wir an der Stelle nochmal sagen, oder wäre ganz toll, wenn uns jemand bei iTunes zum Beispiel eine Rezension gibt und da einfach mal ein paar Sterne da lässt und einen Satz, das reicht schon, hinschreibt. Und ihr müsst den Podcast gar nicht hören, ihr könnt ihn auch einfach nur anmachen, das hilft uns auch schon. Ja, und wir sind da gerade so ein bisschen dran, dass man uns vielleicht auch bald bei Spotify oder Deezer hören kann. Das schauen wir mal, wir halten euch da auf dem Laufenden. Aber bis dahin, jeder Like, weiß ich nicht, jeder Kommentar, folgt uns bei Twitter, es hilft uns wirklich, um unsere Reichweite ein bisschen größer zu machen.
Genau, das hast du jetzt in so einem Nebensatz erwähnt, aber wir sind auch auf Twitter. Für jede Folge kommt ein neues soziales Medium. Zuerst haben wir mit E-Mail, das ist auch ein bisschen historisch bedingt, hangeln wir uns da auch ran. Zuerst haben wir angefangen mit E-Mail, was ja nicht wirklich ein soziales Medium ist, aber dann haben wir Facebook gemacht, wo man uns auch gerne schreiben kann und uns auch liken kann. Und jetzt, seit neuestem, haben wir auch ein Twitter-Handle @feuerundbrot. Da kann man uns folgen und auch
direkt kontaktieren und bleibt auf dem Laufenden, was wir so treiben.
Genau.
Ich habe auch heute tatsächlich richtig oldschool, ich glaube, das macht niemand, ich habe eine E-Mail ausgedruckt. Das ist richtig geil. Ich glaube, es ist wirklich, das ist so geil. Ich habe auch letztens übrigens von meiner lieben Arbeitskollegin Uschi, ich werde sie an dieser Stelle wirklich mal grüßen, meine Arbeitskollegin und Freundin Uschi, die hat mir allen Ernstes erzählt, dass sie unseren Podcast auf CD gebrannt hat.
Echt?
Sie hat unseren Podcast auf CD gebrannt und im Auto gehört.
Wie geil.
Ist das nicht unfassbar? Also es ist so schön.
Uschi, ich freue mich auch sehr, auch wenn ich dich jetzt nicht kenne, aber das ist wirklich schön, das irgendwie zurück ins Analog, es ist noch nicht mal analog, aber es fühlt sich schon so analog an, so eine CD.
Ja.
Okay, möchtest also, du gerne vorlesen? Wir haben nämlich eine wirklich wundersüße, herzzerreißend schöne,
tränenrührende
E-Mail von Marius bekommen.
Marius hat uns nämlich geschrieben, liebes Dr. Feuer und Brot-Team, seit nun schon über 2 Monaten höre ich gelegentlich 2 Frauenstimmen. Es passiert meist aus heiterem Himmel und auf dem Weg zur Arbeit. Diese Stimmen reden viel über Dinge, die mich bewegen. Richtige Emotionen werden da ausgelöst und ich kann nichts dagegen tun. Aber es fühlt sich so an, als würde der intellektuelle Teil meines Hirns dabei in Wallung gebracht. Die Stimmen diskutieren nämlich unter anderem über, Achtung, Feminismus. Dabei haben sie keine Scheu, in Gebiete vorzudringen, die hierzulande allzu gerne in zwischenmenschlichen Interaktionen umschifft oder unter den Tisch gekehrt werden. Aber doch fühlt es sich beim Zuhören so ungezwungen und normal an, darüber zu reden, nachzudenken und zu reflektieren. Davon bekam ich richtig Herzpochen, denn sowas wünsche ich mir so sehr für die Gesellschaft, in der ich lebe. Mehr offenes Aufeinander zugehen, Meinungen anhören und auch mal aushalten können und den Charakter-Swag zu haben, die eigene Meinung auch mal zu hinterfragen, ihr gegebenenfalls sogar mal eine neue Form zu geben. Inzwischen ist es schon so, dass ich nach längerer Abwesenheit der Stimmen ganz glücklich und erleichtert bin, wenn sie wieder über meine Kopfhörer ihren Weg in meine Lauscher finden. Es ist, als würden sie meinen Hunger nach Austausch über relevante Dinge im Zusammenleben der Menschen mit ihren angenehm klingenden Stimmenbrot stillen. Also, liebes Feuer- und Brot-Team, habt ihr einen Ratschlag für mich? Sind diese Symptome Grund für Beunruhigung oder mache ich mir wie üblich viel zu viel Gedanken? Viele liebe Grüße aus dem drückend heißen Mainz am Rhein. Vielen Dank, Marius. Diese E-Mail ist ganz, ganz, ganz
toll. Das war eine großartige E-Mail. Und, lieber Marius, du machst dir wahrscheinlich zu viele Gedanken, aber wir auch. Und deshalb bist du bei uns sehr gut aufgehoben. Deshalb lass uns gemeinsam zu viele Gedanken machen. Genau. Wir freuen uns immer, wenn du uns die mitteilst, besonders in so wunderschön formulierten Sätzen. Danke.
Ja, ich bin richtig sprachlos.
Ja, es ist wirklich wunderschön. Ich könnte heulen.
Ja, ich auch. Also, ihr Lieben, wir freuen uns wahnsinnig über jedes Feedback und jede Meinung. Und ja, wenn ihr Bock habt auf irgendein Thema, könnt ihr uns natürlich auch Themen empfehlen oder sonst irgendwas schreiben.
Ja.
Wir sagen, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mit uns unseren Köln-Spaziergang gemacht habt.
Ja, danke schön. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Vielleicht kriegt ihr ein bisschen von dieser Atmosphäre auch über die Ohren mit.
Und wenn ihr sagt, das hat uns jetzt gar nicht gefallen, das war uns jetzt viel zu viel privates Gelaber und wir möchten wieder viel mehr gesellschaftskritische und popkulturelle Themen,
sendet uns einen Kotzen. Genau.
Also wir werden diese Folge trotzdem senden. Das tut uns leid, weil das ist halt so.
Hallo, aber wir rechtfertigen uns jetzt nicht.
Nein, nein.
Ich meine, das ist auch was Feministisches.
Genau. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss. Wir hören uns im August.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.